Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute ist die Epistel für dieses Trinitatisfest im Brief des Paulus an die Römer im 11. Kapitel. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, eine sehr ausführliche Diskussion über mehrere Kapitel im Römerbrief über den Weg zum eigenen Heil, über die Frage, wie kann ich dem lieben Gott recht sein? Wie komme ich in den Himmel? Wie sieht meine persönliche Zukunft aus, jenseits der Grenzen dessen, was ich in dieser Welt habe und bin und wahrnehme? Eine ausführliche Diskussion über den Weg zum ewigen Heil endet letztlich in der sehr menschlichen Frage, was können wir denn tun, was können wir denn beitragen? So sind wir. Wir wollen was tun oder wenigstens was lassen. Wir wollen selber beteiligt sein, wir wollen mit dabei sein und womöglich selbst die Sache in die Hand nehmen. Was können wir denn tun und beitragen? Ich erinnere mich an eine ärztliche Diagnose, die mir vor vielen Jahren gestellt wurde, mit dem ärztlichen Trostwort, das ist mit Medikamenten gut in den Griff zu kriegen. Wunderbar, wenn man was einnehmen darf. Aber meine lieben Mitmenschen hätten gerne gesehen, wenn es doch auch wenigstens noch eine Diätvorschrift gegeben hätte. Noch irgendwelche weiteren Beeinträchtigungen des alltäglichen Lebens. Und was habe ich den Arzt darum gefragt und gebeten? Und ich war angesichts der Äußerungen meiner Verwandten beinahe so weit, dem Arzt zu sagen, er soll mir doch seinen Speiseplan der letzten 2 Wochen aufschreiben. Wenn ich schon alles essen darf, dann ja wohl auch das. Es war aber ein seriöser Arzt, ein guter Arzt, ein verantwortlicher Arzt, der hat das nicht gemacht, sondern hat gesagt, Diät gibt es in dem Fall keine. Krankengymnastik ist auch so eine wunderbare Sache. Man tut was und man merkt manchmal den Fortschritt und manchmal, dass es weh tut. Und das ist nach Aussage mancher Krankengymnasten auch schon ein Fortschritt, wenn man was spürt. Was können denn wir tun im Blick auf unsere ewige Zukunft? Liebe Schwestern und Brüder, die Antwort des Apostels Paulus ist ganz klar, unstrittig, unser Heil kommt von Gott, nicht von uns. Nichts, was ich tue, bringt mich dem Himmel näher. Unser Heil kommt vor Gott. Schon deshalb, weil alles von Gott kommt. Paulus wird regelrecht lyrisch in diesen Versen. Von ihm und durch ihn und zu ihm alle Dinge. Also kommen auch wir von Gott. Wir sind Geschöpfe Gottes, die durch Gottes Willen aus Gottes Hand ihr Leben haben und die ihr Leben aus Gottes Willen und Gottes Hand fristen. Wir sind von Gott, also auch unsere guten Werke, wenn sich denn welche finden lassen. Und da die guten Werke deutlich erklärt werden als Früchte unseres Daseins als Gotteskinder, lassen sich auch welche finden. Nicht unbedingt jederzeit. Das ist wie mit dem Kirschbaum im Garten. Der trägt zurzeit überhaupt nichts Genießbares. Ist es deswegen ein schlechter Baum? Nein. Wir müssen warten, bis die Früchte reif und genießbar sind. Aber es deutet sich an, es wird welche geben, trotz der paar kalten Tage nach der Kirschblüte. Früchte unseres Daseins, unsere guten Werke, kommen auch von Gott. Und ebenso kommt unser Leben, wenn es gelingt und auch wenn es uns schwierig ist, aus Gottes Hand. Und es ist geborgen in Gottes Hand. Aber bleibt Gottes Volk damit so ganz auf Gottes Gnade angewiesen? Ist das wirklich das letzte Wort? Wir tun nichts dazu. Paulus schreibt, Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam. Die Psychologie hat klassisch recht, wenn sie sagt, mit den Eltern sind wesentliche Festlegungen bereits getroffen. Wenn das Kind auf die Welt kommt, dann ist nicht mehr alles beliebig in der Entwicklung, sondern es ist vieles schon festgelegt. Psychologisch wird das nicht immer vernünftig gebraucht. Wenn ich heute noch auf die Idee kommen wollte, alles, was in meinem Leben unerfreulich und misslingend scheint, meinen Eltern anzulasten. Okay, mein Vater lebt noch und könnte versuchen, sich zu wehren dagegen. Nehme ich lieber die Großeltern. Da besteht keine Gefahr mehr, dass es noch Widerspruch geben könnte. Aber das hat die Auswirkung, dass ich dann auch gar nichts mehr tun kann. Da ist nichts mehr zu machen, ist nichts zu retten und nichts zu bessern. Und letztlich geht es zurück auf den ersten Menschen, der lieber selber die Verantwortung für sein Leben in die Hand nehmen wollte, der lieber selber wissen wollte, was gut für ihn ist, der lieber unabhängig von Gottes Gebot und Willensäußerung sein Leben gefristet hat. Und damit sind wir bei Adam und bei der ererbten Sünde. Aber das entlastet uns nicht. Da können wir nicht psychologisch fein sagen, wir können ja nichts dafür. Für uns haben allemal mildernde Umstände zu gelten. Nein, ich kann dafür. Ich kann für das, was ich verkehrt mache in meinem Leben. Ich kann für meine Auflehnung gegen Gott. Ich kann für meine Freudlosigkeit an Gottes Wort und Weisung. Ich kann für meinen bedauerlichen Mangel an Liebe zu meinem Gott, zu meinen Mitmenschen, zu mir selber. Es ist meine Schuld, dass ich das teile mit allen anderen Menschen. Das bessert ja nichts. Das macht es ja nicht leichter. Das macht die Welt nicht zu einem friedvollen Ort. Im Gegenteil. Das macht umso deutlicher, dass wir alle angewiesen sind auf Hilfe von außen. Und diese Hilfe sollen wir haben. Das ist das Schöne daran. Der Satz hört nicht auf damit, dass Gott alle eingeschlossen hat in den ungehorsamen Punkt Ende des Römerbriefs. Sondern da geht es gerade erst weiter. Gott hat das getan, damit er sich aller erbarme. Und das entlastet mich. Nicht irgendwelche psychologischen Tricks, nicht Vergleiche mit den 5 Menschen in Oberursel, die noch schlimmer unterwegs sind als ich, nicht irgendwie die eigene Einschätzung, dass ich imstande bin, vor den Spiegel zu treten, wenn das Licht nicht so hell ist und zu sagen, es ist ja doch alles so ziemlich in Ordnung, kannst zufrieden sein, lieber Gott. Das nicht. Was mich entlastet, ist Gottes Erbarmen. Was mich entlastet, ist, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus. Dass Gott selber neben mich getreten ist als mein Heiland und Erlöser. Dass Gott selber mich begleitet und dass in Christus Gott selbst für mich gestorben ist. Und dass mir das geschenkt und zugeeignet ist durch den Heiligen Geist. Dass das Geschehen zur Zeit Jesu nicht irgendwie in der Geschichte sich verliert, sondern dass das mit mir zu tun kriegt, durch Gottes Geist, der mich ahnen und erfassen lässt, dass in Jesus Christus mein Heiland bei mir ist. Nicht irgendein Heiland, sondern meiner. Dass die Liebe Gottes mir gilt. Und in dieser Entlastung durch Gottes Erbarmen, in dieser Zuwendung Gottes zu mir, darin wird Gottes Herrlichkeit auch das Ziel meines Lebens. Das ist der dritte Teil der Wendung, die Paulus da den Römern und uns schreibt. Von Gott, durch Gott und zu Gott. Wir sind im Konfirmandenunterricht miteinander unterwegs, junge Leute verschiedenen Alters, und beschäftigen uns mit wesentlichen Fragen des Glaubens und des Lebens. Und wenn man keinen kleinen Katechismus hätte dafür, dann wäre der Konfirmandenunterricht erstens sehr viel mühsamer, weil man sich dann mehr eigene Gedanken noch machen müsste. Und zweitens würden wir vielleicht die Fragen ganz anders stellen. Luther stellt wunderbare Fragen. Farbenfroh und kindgerecht. Was ist das? Klassische Kinderfrage. Und warum? Wozu? Wie geht das? Und darauf gibt es dann etwas weniger kindliche Antworten, die eigentlich nicht die Kinder lernen müssten, sondern die Erwachsenen. Das sind die Antworten für den Familienvater, der seinem Sohn, seiner Tochter Auskunft geben will über Dinge des christlichen Glaubens. Aber die Konfirmanden sind ja fast schon selber groß und bald Erwachsene, in wenigen Jahren, je nachdem, wie man das rechnet heute. Und deswegen ist es ganz gut, dass die auch lernen, für die Zukunft Auskunft zu geben über ihren Glauben. Menschlich formuliert wären die Fragen vielleicht, wo komme ich her, wer bin ich und wo gehe ich hin? Aber es bleibt bei dem, was Paulus schreibt. Unser Leben kommt her aus der Hand Gottes. Es verdankt sich nicht einem Zufall, es verdankt sich auch nicht der augenblicklichen Verliebtheit der Eltern in erster Linie, sondern es verdankt sich Gott. Gott hat uns erschaffen und erhält uns, lässt uns leben unter seinem Segen. Wir fristen unser Leben durch die Hilfe Gottes. Und das gilt nicht nur für die materielle Versorgung. Das ist eigentlich fast zweitrangig dabei. Sondern es gilt auch für das geistliche Geleit, das Gott uns gibt. Für die Hilfe, zurechtzukommen mit den Herausforderungen und Schwierigkeiten des Lebens. Zurechtzukommen auch mit uns selber. Das ist manchmal das Schwerste. Und unser Leben hat ein Ziel. Und dieses Ziel ist wiederum Gott. Wenn wir das erreicht haben, dann sind wir aufgehoben, geborgen bei dem himmlischen Vater. Wir nennen das ganz kindlich Himmel, weil die Bibel es so nennt und weil das eine gute Bezeichnung dafür ist. Und um das Bürgerrecht im Himmel geht's heute und alle Tage. Wie kriegen wir das? Wie kriegt man sein Bürgerrecht? Haben wir jemanden, der einen amerikanischen Pass besitzt unter uns? Ja, doch einige. Wie kriegt man einen amerikanischen Pass am einfachsten, am schönsten? Bitte? Man kann in Amerika geboren werden, dann kriegt man sofort die amerikanische Staatsbürgerschaft, jawohl. Da hat man also noch gar nichts geleistet. Die Mutter hat was geleistet. Oder man hat mindestens ein Elternteil, das auch schon amerikanisches Bürgerrecht hat. Und das ist ein Bürgerrecht, nach dem sich viele Leute auf der Welt verzehren. Wir vielleicht am wenigsten, weil wir ein anderes von den Begehrten haben in der Mehrheit. Mit dem deutschen Pass ist es fast genauso. Den kriege ich anspruchshalber ohne eigene Leistung, weil meine Eltern den auch schon hatten und haben. Wunderbar. Heute haben wir erlebt, dass jemand einen Pass für den Himmel sozusagen überreicht bekommen hat. Dass ein weiteres Bürgerrecht verliehen wurde. Was hat Mika dazu getan? Er hat sich lautstark und fröhlich geäußert. Wir haben es zum Glück nicht verstanden oder leider nicht verstanden. Das macht aber nichts. Auch er hat den Kopf hingehalten. Mit Hilfe seines Paten. Und hat sich das schenken lassen, was Gott zu schenken hat. So schließt Gott den Himmel auf, indem wir, wie die Kinder, uns das Ziel unseres Lebens ganz und gar schenken lassen, aus Gottes Freundlichkeit und Gnade. Die Großen wie die Kleinen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.